Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Dann will ich ihr von dorther ihre Weinberge geben und das Tal Achor zum Tor der Hoffnung machen. Und dorthin wird sie willig folgen, wie zur Zeit ihrer Jugend, als sie aus Ägyptenland zog. Alsdann, spricht der Herr, wirst du mich nennen mein Mann und nicht mehr mein Baal. Denn ich will die Namen der Baale von ihrem Munde wegtun, dass man ihrer Namen nicht mehr gedenken soll. Und ich will zur selben Zeit für sie einen Bund schließen mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unter dem Himmel und dem Gewürm des Erdbodens und will Bogen, Schwert und Rüstung im Lande zerbrechen und will sie sicher wohnen lassen. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Zur selben Zeit will ich erhören, spricht der Herr, ich will den Himmel erhören und der Himmel soll die Erde erhören und die Erde soll voll Korn, Wein und Öl erhören und diese sollen Jesrael erhören. Und ich will ihn mir in das Land einsehen und mich erbarmen über Lo-Ruhama. Und ich will sagen zu Lo-Ami, du bist mein Volk. Und er wird sagen, du bist mein Gott. Vater im Himmel, wir dürfen durch unseren Herrn Jesus Christus dich so nennen. Gepriesen sei dein herrlicher Name, deine Barmherzigkeit und deine Geduld mit deinem Volk Israel und auch mit uns. Wir wollen dir ganz gehören und uns nicht ablenken lassen von Götzen oder Dingen, die uns von dir ablenken wollen. Herr Jesus Christus, du bist der Sieger über alle Mächte der Finsternis. Wir dürfen frei sein für dich und den Dienst, in den du jeden von uns gestellt hast. Bitte schenke uns ein neues, reines Herz, damit wir diesen Dienst auch wirklich in Vollmacht für dich ausüben können. Bitte bewahre uns und dein Volk Israel und sei uns auch in dieser Stunde ganz nah. Beschenke uns mit deinem Wort und halte alles Störende von uns fern, dass wir recht zuhören und es in uns aufnehmen, sodass es uns so verändert, dass du deine Freude an uns hast. Bitte halte segnend deine Hände über uns, über unsere Kinder und Jugendlichen in den Gruppen, über unsere Familien, über dein Volk Israel und deine Gemeinde nah und fern. Bitte schenke Pastor Andreas Schäfer Vollmacht und Freude, deine Botschaft so weiterzugeben, wie du es ihm aufgetragen hast. Wir preisen deine Allmacht, deine Güte, deine Barmherzigkeit. Amen.
Und das ist die spannende Frage und darum geht es in Hosea Kapitel 2. Wie geht Gott jetzt damit um? Was macht er jetzt damit? Was soll jetzt ablaufen? Und wenn Sie diesen Text auf sich wirken lassen, in Hosea 2 ab Vers 7, dann werden Sie merken, die ganze Sprache wird fast juristisch. Es ist, als ob der lebendige Gott seinem Volk eine Art Ehescheidungsprozess erklärt. Und in diesem Ehescheidungsprozess tritt er als der Ehemann auf und erläutert also, was er alles so versucht hat, um diese Ehe noch einmal zu retten. Und in den Versen Hosea 2 ab Vers 7 werden alle Rettungsbemühungen Gottes um seine Ehefrau, um Israel erklärt. Und deswegen finden Sie in diesem Text, wenn Sie auf sich wirken lassen, ein dreimaliges Darum, Darum, Darum. Darum in Vers 8, darum in Vers 11, darum in Vers 16. So drei Anläufe, was Gott so alles getan und versucht hat, um diese Ehe wieder in den Griff zu kriegen. Der erste Abschnitt, den Versen 4 bis 7, beschreibt er, wie er versucht hat, einen Schutzraum zu ziehen, um eben diese Ehe noch einmal neu aufzubauen. Dann hat er in einem zweiten Gang neu wieder versucht, etwas wegzunehmen. In den Versen 11 folgend wird das beschrieben, ihm deutlich zu machen, dass da nochmal wieder ein anderes Modell abläuft. Er hatte mit Segen es versucht, er hat es mit Entzug versucht. Ganz unterschiedliche Wellen hat Gott probiert. Ergebnis all seiner Bemühungen um Israel, Ergebnis all seiner Bemühungen um diese Ehe, es hat nicht funktioniert, diese Ehe ist gescheitert, dieses Volk will nicht, dieses Volk hält sich nicht an den Bund. Er muss sagen, ich muss kapitulieren, das haut nicht hin. Eigentlich könnte, wenn man so will, in Vers 15 der ganze Ehescheidungsprozess zu Ende sein. Also, ich habe mich redlich bemüht, sagt Gott, übers Maß hinaus bemüht um dich, mein Volk. Aber du siehst ja, es hat nicht geklappt und das war's jetzt, Feierabend, Schluss, Ende, aus. Und dann kommt in Vers 16, und das war der Beginn unseres Predigtextes, noch einmal ein Darum. Und dieses Darum, denkt man, also gut, er versucht halt noch einmal. Er macht jetzt noch einmal einen Anlauf. Aber, und das ist das Besondere, er macht nicht nur einfach nochmal einen Anlauf und sagt, jetzt versuchen wir es nochmal, wir rappeln uns zusammen, du strengst dich Israel ein bisschen an und ich bin nochmal ein bisschen großzügig, dein Gott, und irgendwie kriegen wir das hin. Sondern, das ist das Besondere, jetzt kommt was völlig anderes. Ab Vers 16 kommt was völlig anderes. Gott sagt nämlich, ich führe dich in die Wüste, heißt es ja da. Ich will dich in die Wüste führen und freundlich mit dir reden. Und der Ort der Wüste ist nicht einfach ein Gerichtsort, das kann auch sein. Sondern die Wüste ist auch ein Offenbarungsort. Die Wüste ist ein Heilsort. Aus der Wüste fängt was ganz Neues wieder an. Ich erinnere Sie nur an die Verkündigung von Johannes dem Täufer, die ganz bewusst das Neue, das messianische Reich ankündigte, aus der Wüste heraus. Die Wüste steht für einen völligen Neuanfang am Tiefpunkt des Volkes Israel. Ich will da wieder Weinberge schaffen. Ich will das Unglückstal, das Tal Achor, zum Tor der Hoffnung machen. Das hatten wir ja vergangenen Mittwoch. Ich fange was völlig Neues an. Ich schaffe einen völlig neuen geistlichen Aufbruch. Ich schaffe einen Jesreel-Tag. Ich werde was ganz, ganz anderes tun. Und das alles geschieht im Zusammenhang, so erfahren wir im weiten Horizont des prophetischen Wortes von Hosea, in der Geschichte Israels. Israel hat eine lange, lange, lange Heilsgeschichte. Das sind die unterschiedlichsten Bemühungen Gottes um diese Ehe. Und dann schafft Gott im Kommen seines Sohnes in Jesus Christus etwas völlig Neues, etwas ganz, ganz anderes. Stellt einen völlig neuen Bund hin, eine völlig neue Art der Beziehung. Und schenkt damit Israel einen ganz anderen Zugang. Ja, wir wissen, das kommt ja gerade in den Versen 3, 1 bis 5 dann auch noch mal zum Tragen, dass Israel beim ersten Kommen dieses Bundesgeschenk in dieser Weisen der Mehrzahl nicht angenommen hat. Richtig. Und doch wissen wir auch, wenn Jesus Christus, der Messias seines Volkes, zurückkehren wird, dann wird Israel das annehmen. Dann wird dieses Bundesgeschenk in Empfang genommen. Dann werden sie erleben, wie Gott sie in dieses Neue tatsächlich hineinführt und das auch geschenkt bekommen. Und wenn wir jetzt fragen, wie passiert das denn? Wie kann Gott plötzlich etwas ganz Neues machen? Wie kann er mit diesem Volk operieren? Dann kommt dieser wunderschöne Vers 21 ins Rennen, wo Gott sagt, weißt du was, Israel? Weißt du was, mein Volk? Weißt du, was ich jetzt mit dir mache? Ich will mich mit dir verloben. Da sagen wir, das geht doch nicht. Das geht doch gar nicht. Du warst doch mit der schon lange verheiratet. Doch, ich will mich mit dir verloben. Das zweite Mal, sagt Gott das. Nein, das kannst du nicht tun. Das ist doch schon deine Frau. Die hat doch schon jetzt 10-mal die Ehe gebrochen und weiß wie viel mal. Das haut nicht hin. Und dann sagt Gott ein drittes Mal, nochmal in Vers 22, ich will mich mit dir verloben. Das heißt, Gott sagt nicht nur, ich fange noch mal einen weiteren Anlauf an, sondern ich setze etwas ganz, ganz Neues. Und zwar, das bringt die hebräische Sprache zum Ausdruck, ich sehe dich von jetzt an, als ob du in gar keiner Weise irgendeine negative Vorgeschichte gehabt hättest. Das Wort, was es ausdrückt, drückt dieses Reine aus. Da ist nichts gelaufen, überhaupt nichts gelaufen. Man fragt sich, wie kann Gott das machen? Das ist doch nicht Fakt, das stimmt doch einfach nicht. Da gab es doch eine furchtbare Vorgeschichte in Israel. Über Jahrhunderte, über Jahrtausende, mit all dem Ehebrecherischen, eben Abfallen von Gott, mit all dem Nichthalten des Bundes, ohne Ende. Du hast doch gesehen, Hosea 2. Gott sagt dann, ich will mich mit dir verloben. Ich will mich mit dir verloben. Ich werde mich mit dir verloben. In aller Ewigkeit. Wie denn? Wie? dann tauchen fünf Fachbegriffe auf. Fünf starke Fachbegriffe, die in dieser Sprache des Hoseas auftauchen. Er sagt nämlich, diese Verlobung wird stattfinden aufgrund von Gerechtigkeit, aufgrund von Recht, aufgrund von Gnade, aufgrund von Barmherzigkeit, aufgrund von Treue. Das sind alles Werte, wo Gott sagt, die bringe ich jetzt in ganz besonderer Weise ein. Die bringe ich ein. Und alle Begriffe, die sie haben, Gerechtigkeit, Recht, Gnade, Barmherzigkeit, Treue, sind alles Begriffe, die mit einer einzigen Person verknüpft sind, die diese Begriffe in sich trägt und leistet, nämlich mit Jesus Christus. Jesus Christus hat mit Gerechtigkeit, mit Recht, mit Gnade, mit Barmherzigkeit, mit Treue zu tun. Die großen, wichtigen Worte des Alten Testamentes, viele von Ihnen kennen die ja sogar in den ursprünglichen Sprachen, Tzedakah, Mishpat, Chesed, Ruchamah, Imunah, die großen Worte, die ununterbrochen in prophetischen Texten vorkommen, die alle gefüllt sind von Jesus. Das heißt, Hosea sagt im Namen Gottes seinem Volk, ich setze etwas völlig Neues, ich setze einen Verlobungstermin an und das kann ich tun, ich kann dich neu setzen. Weil in dein Leben jetzt Gerechtigkeit, Recht, Gnade, Barmherzigkeit und Treue, alle Gottesgaben im Messias, in Jesus hineingekommen sind. Ich fange etwas völlig Neues mit dir an. Wir würden neutestamentlich sagen, das, was hier steht, das ist das Pendant zu 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und das sagt hier Gott seinem Volk in dieser starken Bildsprache zu. Es gibt keine Vergangenheit mehr Israels. Es gibt diese ganze Prostituiertengeschichte, ist weg. Das Ganze, was da gelaufen ist, ist Altpapier. Ich verlobe mich mit dir. Ich fange völlig neu an und nicht auf der alten Basis, sondern ich setze einen Bund, der davon gefüllt ist, von Gerechtigkeit, von Recht, von Gnade, von Barmherzigkeit und von Treue. Das hat Israel nicht gesucht. Das hat Israel gar nicht gewollt. Das hat Israel gar nicht als nötig angesehen. Und Gott sagt, das mache ich. Das mache ich. Das ist meine Liebe, die ich an dieser Stelle einbringe in dieses Mein Volk. Und da zeigt sich das göttliche Wesen in ganz besonderer Weise. Das Wesen, dass hier eben Jesus Christus sich uns offenbart. Seine Liebe zeigt sich, wie er Gericht und Gnade hindurchkommt und eines auf jeden Fall deutlich macht. Eine überragende, einzigartige Bündnistreue. Gott hält seinen Bund durch und schafft einen völlig neuen Bund. Gott ist treu. Das steht für Israel da. So, jetzt sind Sie und ich da und sagen, wunderbar, ich habe so halbwegs, ganz, ganz grobes Raster, was hier steht. Und was mache ich jetzt? Ich so dürftiger, normaler Christ, der so irgendwo da im September 2011 über die Welt marschiert. Was mache ich mit Hosea 1, 2, 3? Und das eine, was Sie zuallererst erkennen können, dass Sie begreifen, Mensch, so wie er hier mir beschrieben wird, so ist Gott. So ist Gott. Gott stellt sie uns hier auf eine ganz besondere, einzigartige Weise vor. Und jetzt ist das Wichtige, wenn wir das erkennen und Bibeltexte lesen, auch so ungewöhnliche Texte wie hier, dass wir uns auf diese Art, wie Gott sich uns vorstellt, dass wir uns darauf einlassen. Dass wir nicht sagen, wir hätten ihn ganz, ganz anders, sondern dass wir uns darauf einlassen und sehen, wie er ist. Und dann werde ich mich auf diesen, meinen Gott und auf sein Wesen und auf seine Art einstellen. Also, ich merke, so ist mein Gott. Und natürlich merke ich an mir, das passt an vielen Stellen überhaupt nicht zu mir. Ich bin so anders als mein Gott. Wir passen an vielen Stellen so überhaupt nicht zusammen. Aber ich werde, wenn ich mit Gott lebe, damit rechnen müssen, dass wir beide nicht zusammenpassen. Dass wir ganz anders sind. Dass sich das reibt, dass das nicht passt. Es ist, als ob ich in eine völlig andere Klimazone komme. Als ob ich in ganz anderen Umständen wäre. Als ob ich plötzlich begreife, ich bin in einem ganz anderen Universum. Ach, das kennen Sie alle. Ich erinnere mich noch vor ein paar Jahren, als ich zur Missionskonferenz nach Brasilien durfte. Und das war im Januar. Und ich bin hier losgefahren mit Wintermantel und allem, was eben so dazugehört, um auf dem Frankfurter Flughafen nachts im Januar zu überleben. Und dann kommen sie da in Brasilien an, in Curitiba im Süden, nicht wahr? Und da kommt ihnen ihr Freund entgegen mit T-Shirtchen, nicht wahr? Und braun gebrannt und sie wissen gar nicht, wie schnell sie die Ärmel hochkrempeln können und Pullover und Wintermantel. Und sie fühlen sich so fehl am Platz. Mit diesem dicken Wintermantel da auf dem brasilianischen Flughafen. Das passt alles nicht, nicht wahr? Oder Sie kennen doch all diese Bilder, wo jemand da in den Sommerschnäppchen irgendwie am Rand eines alpinen Gletschers steht, nicht wahr? Durch die Bahn hochtransportiert und dann denkt er, das ist ihm nicht gerade angemessen und passend da mit diesem Sommerschläppchen. Oder Sie erinnern sich vielleicht, wenn Sie mal da so in der Hotellobby irgendwo in südlichen Gefilden so einen hellhäutigen Typ wie meine tiefrot gebrannt da sitzen sehen, nicht wahr? Weil er plötzlich gemerkt hat, aha, es gibt auch noch die Sonne. Und das ist was ganz, ganz anderes. Er hat sich ein ganz anderes Universum wieder vorgefunden. Das heißt, ich muss lernen, mich darauf einzustellen und zu entdecken, so ist mein Gott. So ist mein Gott. Und mein Gott zeigt mir in einer ganz wunderbaren, einzigen Art und Weise, wie er ist. Und ich werde mich darauf einstellen. Ich werde mich darauf einstellen. Was ist das eine, was er mir zeigt? Das erste, was er mir zeigt, hier im Propheten Hosea, ist, dass er in seiner Treue total einseitig ist. Total einseitig. Das ist doch immer das Spannende, wenn wir miteinander einen Vertrag schließen, wenn wir einen Bund machen, wenn es ein Agreement auf der menschlichen Seite gibt, dann müssen irgendwie zwei Seiten zusammenkommen. Irgendwie müssen zwei Seiten sich einbringen. Irgendwie müssen zwei Seiten eben sagen, was sie wollen. Das muss eine gewisse vertragliche Klarheit kriegen. Und dann weiß man, was man kriegt und was man zu tun hat. Ist eben ein Bund, ist ein Vertrag. Zwei Seiten kommen zusammen. Und jetzt kommt hier dieser Gottesbund. Dieser Bund, den Gott mit seinem Volk, den Gott neutestamentlich mit seinen Leuten, mit der Gemeinde schließt. Und dann denke ich, das ist ganz normal, das kriegen wir so schnell gar nicht raus. In irgendeiner Art und Weise habe ich mich auch in diesen Bundesschluss mit einzubringen. Irgendwie, egal wie. Das ist, kann gar nicht anders sein, denke ich. Das läuft doch immer so. Ist ein Vertrag, ist doch ein Bund. Ich könnte, ich müsste, ich sollte mich in einer Art und Weise mit einbringen. Und dann merke ich, das haut nicht hin. Ich lande auf der Nase. Das funktioniert nicht. Alle Modelle, wo ich mich in irgendeiner Art und Weise einbringen wollte, sollte, müsste, könnte, in einen Bündnisvertrag mit dem lebendigen Gott, sind zum Scheitern verurteilt. Das gilt sowohl für die großen Religionen und Weltanschauungen, das gilt aber auch für die 153 christlichen Varianten, die es gibt, die irgendwie versuchen, neben dem Geschenk des einseitigen Vertrages Gottes noch ein Stück eigene Leistung des Vertragsnehmers damit einzubringen. Das haut nicht hin. Ich entdecke an Hosea 1, 2, 3, dass Gott tatsächlich in Jesus Christus einen völlig einseitigen Vertrag zu meinen Gunsten geschlossen hat. Einen völlig einseitigen Vertrag, ein unmögliches Papier. Ein Papier, das er zum ersten geschlossen hat, wo es mich noch überhaupt nicht gab. Und selbst als ich dann da war, hatte ich an diesem Vertrag überhaupt kein Interesse. Ich sah es gar nicht ein. Und trotzdem hat Gott diesen Vertrag in Jesus Christus einseitig mit mir geschlossen. Er hat seinen Sohn ans Kreuz gehen lassen. Er hat stellvertretend all meine Schuld gezahlt. Er hat den Vertrag unterschrieben und in Kraft gesetzt. Und zu diesem Vertrag kann, muss, darf ich überhaupt nichts dazu beitragen. Eine völlig einseitige Sache. 100% zu meinen Gunsten, 100% zu seinen Lasten. Martin Luther hat dafür dieses wunderschöne Bild vom Tausch gebraucht. Es ist ein Tausch. Ich gehe ein geniales Tauschgeschäft ein. Der lebendige Gott bekommt all meinen Schrott und ich bekomme seine Gaben. Was sind denn seine Gaben? Wir haben sie doch hier. Gerechtigkeit, Recht, Gnade, Barmherzigkeit, verlässliche Treue. Das bekomme ich. Und er kriegt meinen Teil. Es ist wie bei dieser Ehe. Er kriegt diese verrückte Ehefrau in Anführungszeichen hier aus Hosea 1, 2, 3 und ich kriege ihn. Was für ein völlig einseitiger Vertrag. Und sehen Sie, das muss man immer wieder neu spüren, dass das eine ganz hundertprozentige einseitige Sache ist. Denn Sie werden in Ihrem geistlichen Leben und ich in meinem geistlichen Leben nicht drum herum kommen, immer wieder zu merken, wie es sich da reibt, wie ich mich daran störe, wie das nicht richtig funktioniert. Ich komme nicht klar mit der Einseitigkeit dieses Vertrages. Ich komme dann bei meinem Gott an mit meinen Selbstzweifeln. Du siehst doch, wie wenig ich wirklich hinkriege in meinem Leben mit dir. Jetzt schau mal her, wie lange ich schon Christ bin und wie wenig ich hingekriegt habe und wie schwach mein Glaube ist und wie oft ich dich verunehrt habe. Und das kann überhaupt nicht sein, dass du noch in irgendeiner Art und Weise mit mir zufrieden bist. Ich habe ja überhaupt nichts eingebracht. Und Gott steht da und sagt, das habe ich auch nicht mit gerechnet. Und dann sagen wir, aber dann, wenn ich rückwärts gucke, in meine Vergangenheit gucke, wenn das alles wieder aufsteht, Herr, was alles schon gelaufen ist, wie viele Verletzungen ich fabriziert habe, wie viele Menschen ich verunehrt habe, was ich alles gedacht und gefühlt und gesagt habe, Herr, allein bei dem bisschen des Eisbergs, was mir bewusst ist, wird mir ja schon schlecht. Wenn das alles wieder hochkommt, dann komme ich damit zu Gott und Gott sagt mir, ich weiß davon nichts. Bei mir hast du keine Vergangenheit. Verstehen Sie? Und dann komme ich mit meiner ganzen Ängstlichkeit zu meinem Gott und sage, das macht mich unsicher, ob ich wirklich noch morgen dir treu sein kann. Je länger ich mich kenne, desto mehr kann ich mich auf mich verlassen. Desto weniger kann ich mich auf mich verlassen, desto mehr weiß ich, was für ein Wackelkandidat ich bin. Herr, ich kann dir keine Garantie geben, ob ich im nächsten Jahr noch zu dir stehe. Und Gott sagt, das habe ich auch nicht erwartet, ich kenne dich besser als du. Verstehen Sie das mit dem einseitigen Vertrag? Der meint das wirklich ernst. Und dann denke ich, gut, ich könnte ja ein bisschen mitarbeiten. Ich könnte ja ein bisschen mithelfen bei der ganzen Sache. Schließlich hat Gott mir auch Möglichkeiten, Gaben, Fähigkeiten, Zeit und was ich was geschenkt. Und dann diene ich meinem Herrn, dann ist es bildlich gesprochen, als ob ich meinen Dienst in meinen beiden hohlen Händen herantrage, um damit das Meer der Gnade noch ein wenig voller zu machen. Wie albern. Und dann kommen mir Leute entgegen, die sagen mir, Vorsicht, Vorsicht, Andreas, nicht zu viel Freude am einseitigen Vertrag. Das ist gefährlich. Du könntest nachlässig werden, du könntest die Heiligung vernachlässigen, weil dich zu arg freust am einseitigen verbindlichen Vertrag. Und dann werde ich wieder unsicher. Und muss es verstehen, ich muss es immer mehr und immer tiefer verstehen. So ist Gott. Er hat sich mit mir verlobt, 3-mal sagt das hier, auf der Grundlage eines einseitigen Vertrages von Gerechtigkeit, Recht, Gnade, Barmherzigkeit und Treue. Und es ist unmöglich, dass der lebendige Gott seinen Bund bricht. Und dann weht der frische Wind des einseitigen Vertrages Gottes und puste diese ganzen Selbstzweifel, dieses religiöse Getue und all den ganzen Kram wieder erfrischend weg. Was ist das gut, wenn das so ist? Gott hat sich mit mir verbunden in einem einseitigen Vertrag. Und nur aufgrund eines einseitigen Vertrages leben wir glücklich mit diesem Gott. Das gilt doch. Das gelten doch die großen Texte aus dem Römerbrief. Wir nehmen das doch ernst. Dass egal, was da kommt an Mächten, an Systemen, an Gedankengang, erinnern Sie sich dran, Römer 8 am Ende, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dann erinnern Sie sich vielleicht an das schöne Lied von Philipp Friedrich Hiller, der so formuliert hat, Schuld und Strafe sind erlassen. Gott erbarmt sich über mich. Dies Wort darf ich Sünder fassen und mein Glaube tatsächlich freut sich. Lobe Gott, befreite Seele, lass den Wind da durchwehen. Lobe Gott, befreite Seele, diese Schenkung ist sehr groß. Seine gnädigen Befehle machen mich von Ketten los. Nunmehr darf ich wieder leben, das sollte man ruhig merken. Ja. Nunmehr darf ich wieder leben, kein Gefängnis ficht mich an. Alles hat mir Gott vergeben, alles Jesus abgetan. Darauf kann ich froh erblassen, meine Seele tröstet sich. Schuld und Strafe sind erlassen, Gott erbarmt sich über mich. Auf diesen Gott stelle ich mich ein. Immer stärker, immer mehr. Und ich werde Gott nicht dadurch ehren, dass ich mich an diesem Geschenk des einseitigen Vertrages nur prozentual freue, sondern ich werde Gott dadurch ehren, dass je länger ich lebe, ich mich gerade an dieser hundertprozentigen Einseitigkeit, soweit ich irgendwie kann, daran freue. So ist Gott. Gott ist in seiner Treue mir zu gut, total einseitig unverbindlich. Das eine. Und jetzt müssen Sie mit mir, in Anführungszeichen müssen, Sie mit mir entdecken, dass das Geschenk der Treue Gottes, was hier Hosea 1, 2, 3 beschrieben wird, jetzt in zwei genialen Auslegungsbrücken ins Neue Testament hineingeht. Und das große Apostelduo Paulus und Petrus, Hosea 1 bis 3, noch einmal weiterführend verstanden haben für die Gemeinde Jesu. In der normalen Bibel finden Sie nämlich erstaunlicherweise an unserem Textvers, da in Vers 25, du bist mein Volk, du bist Luami und du bist Ruchama und du bist Ami und Ruchama, finden Sie normalerweise zwei wunderschöne, ganz gewichtige Parallelstellen im Neuen Testament. Also die eine Auslegungsbrücke geht von Hosea 1, 2, 3 in den Römerbrief hinein und die andere Auslegungsbrücke geht von Hosea 1, 2, 3 in den ersten Petrusbrief hinein. Sowohl der Apostel Paulus, Römerbrief, als auch der Apostel Petrus, Petrusbrief, haben diese Textstellen noch einmal für sich und damit für die Gemeinde Jesu vertiefend weitergeführt. Und da lernen wir noch einmal unseren Gott kennen. Haben wir ihn hier schon kennengelernt? So ist Gott in seiner Treue total einseitig. So entdecken wir im Römerbrief, so ist Gott in seiner Erwählung gänzlich unabhängig. Denn in Römer 9 zitiert der Apostel Paulus unseren Text aus Hosea. Da sagt er in Römer 9, Vers 24, dazu hat Gott uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Wie er denn durch Hosea schon spricht, ich will das mein Volk nennen, das nicht mein Volk war, und das meine Geliebte, die nicht meine Geliebte war. Und es soll geschehen, anstatt dass zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, sollen sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Hosea 1 und 2 pur. Und sie merken, natürlich merken sie das, das war ja ursprünglich da nicht der Gedankengang von Hosea 1, 2, 3. Der Gedankengang von Hosea 1, 2, 3, das haben wir jetzt so halbwegs drauf, ist, dass eben erst dieses Lo Ami, nicht mein Volk, in neuer Gnade zu Ami, mein Volk wird. Und jetzt sagt hier Paulus, man kann es aber nochmal anders verstehen. Man kann es auch für die Heiden verstehen. Die waren ja auch Lo Ami, nicht mein Volk. Sowieso nicht. Und die dürfen jetzt Ami, mein Volk, sich nennen. Und so kriegt er eine völlig neue Auslegungslinie hin, wo die Erwählung unter anderem auch der Heidenchristen in die Gemeinde hinein beschrieben wird. So ist Gott. So ist Gott. Gänzlich unabhängig von mir leistet er sich zu erwählen und zu berufen, wen er will. Das große Geschenk der Wahl und der Berufung Gottes steht hier vor uns. Gott wählt. Und wir sagen, das ist für uns theologisch extrem problematisch, das mit der Erwählung. Gott sagt, das ist mir egal, ich wähle. Herr, hast du bedacht, wie das alles schwierig ist mit der Gerechtigkeitsfrage und das sinnvoll ist und die Auswahl? Können wir vielleicht eine Kommission einrichten, die mithilft, wer da vielleicht gewählt werden sollte? Gibt es eine Punkteliste für die Kandidaten, wer vielleicht weit oben steht und sonst irgendwie? Nein, Gott wählt. Ganz souverän, gänzlich unabhängig, wählt Gott Menschen in seine Herrschaft, sein Reich, das Geschenk des Glaubens hinein. Das haben ganz viele von Ihnen erlebt. Ganz, ganz viele von Ihnen. Ich kenne ja Ihre Geschichte nicht, wie Sie Christen geworden sind, von den wenigsten. Bei den meisten war das ja ganz, ganz, ganz unspektakulär. Es ist natürlich immer interessant, wenn ich Menschen kennenlerne, die mir ihren Weg zu Jesus erklären. Dann ist bei 90% der Fälle, wenn ich frage, wie bist du denn Christ geworden, der erste Satz ungefähr so, ach, das war bei mir gar nichts Besonderes. Also bei 90%. Ist gar nichts Besonderes. Ja, wie war das denn? Ja, da hat meine Oma mir das erzählt und da war ich bei meinem Kindergottesdienst und dann bei meiner Freizeit habe ich dann mal gebetet und mit Jesus angefangen. Es war nicht dramatisch. Es war bei wenigsten von uns dramatisch. Irgendwann sind sie Christ geworden, haben Ja gesagt zu Jesus, haben ihr Leben in seine Hand hineingelegt. Und dann passierte bei den meisten von uns zeitverzögert, das kann auch Jahrzehnte zeitverzögert sein, die Erkenntnis, hinter diesem schlichten Ja von mir, was ich gesprochen habe, stand etwas ganz, ganz anderes. Hinter meinem schlichten, kindlichen Teenagerjahr stand ein erwählender Ruf Gottes nach Epheser 1, 3 folgende vor Grundlegung der Welt. Und dann begreift man erst im Nachklapp, auf was sich eigentlich unser Christsein gründet. Doch dass sich Sie und ich sich ermannt haben, jetzt wollte ich mal richtig glauben und jetzt kommt nicht mal Luft und was rein den Glauben, ich dazu komme, ich glaube jetzt auch. Sondern wir begreifen im Nachklapp, das ist das eigentliche Wunder. Gott hat gänzlich unabhängig von mir und allen anderen Systemen gesagt, der soll dazugehören, vor Grundlegung der Welt. So ist Gott. Stellen Sie sich darauf ein. Verstehen Sie, bei dem Riesenthema der Erwählung, wie hier der Apostel Paulus Hosea uns dann nahe bringt, bei dem Riesenthema der Erwählung, lassen wir diesen Morgen nur einen Aspekt herausnehmen, warum das so wichtig ist. Denn wer das begreift, dass er plötzlich das Pfund des Erwählungsglücks in der Hand hat. Ich bin erwählt, was für ein Geschenk. Dass jemand, der das Pfund des Erwählungsglücks in der Hand hat, dass der auf jeden Fall eines erfährt, nämlich eine gesunde Demut. Eine gesunde Demut. Das ist eine der zentralen Wirkungen des Verstehens des Geheimnisses der Erwählung. Wieso? Weil es ein Gegengewicht ist zu immer wieder neuen Gedankengängen. Gott könnte sich doch noch was gedacht haben, warum gerade ich Christ geworden bin. Und ich könnte Gott schon verstehen, dass er aus dem ganzen Gesock dieser Welt dann doch auch mich herausgeholt hat. Wenn ich schon sagen muss, eine Mitgift kann ich leider nicht leisten und bringen, diese Ehe, da habe ich ein bisschen Selbsterkenntnis gewonnen, dann schleicht sich bei uns in Jesusleuten was anderes ganz schnell ein. Wenn wir schon sagen, die Mitgift war minimal, dann sagen wir, ja, aber die Rendite, die ist groß. Gott hat zwar vor, was mich investieren müssen, aber wenn ich jetzt sehe, was ich die ganzen Jahre und Jahrzehnte da so hingekriegt habe, dann muss Gott sagen, hat sich doch die Investition den Schäfer gelohnt, oder? Und versteht, deswegen ist das so wichtig mit der Erwählungslehre. Um plötzlich zu begreifen, vollkommen unabhängig von Mitgift und Rendite und allen Arten der Selbstüberschätzung und auch der Verachtung der anderen, ist, Gott hat gänzlich unabhängig gesagt, dir lege ich in deine Existenz hinein das Geschenk der Gnade der Erwählung. Freu dich dran und sei still. Verstehen Sie? Freu dich dran und sei still. Überheb dich nicht selbst und verachte nicht die anderen. So ist Gott. Und in hellen Strahlen des Geschenkes der Erwählungsgnade werden Menschen nicht stolzer, sondern demütiger. Und verschwindet dann auch diese düstere Wolke von Selbstdarstellung und Menschenverachtung. Ich habe Freude an diesem Geschenk, das Gott mir gibt. Und ich leiste Widerstand gegen jede Form von Selbsteinschätzung, Selbstdarstellung und umgekehrt Verachtung anderer. In seiner Erwählung ist er gänzlich unabhängig. So ist Gott. Und ich muss mich nochmal daran gewöhnen, bei Petrus, wie Gott ist. Petrus macht es ganz anders. Petrus nimmt im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 10, den Hosea-Text auf. Da heißt es wieder, die ihr einst nicht ein Volk war, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Aber der Kontext vom ersten Petrusbrief geht der Petrus ganz woanders hin als sein Amtsbruder Paulus. Paulus ging über Römer 9 in die Erwählungslehre und Petrus geht über den ersten Petrusbrief in die Nachfolge und sagt, so ist Gott. In seinem Nachfolgeruf ist Gott uns komplett vereinnahmend. Komplett vereinnahmend. Wie ist das gemeint? Wenn Sie das Umfeld des ersten Petrusbriefes da lesen, Kapitel 1 und 2, dann werden Sie entdecken, was für eine geballte Ladung von Zusagen für die neutestamentliche Gemeinde der Apostel Petrus aufhäuft. Ist er das auserwählte Geschlecht? Ist er die königliche Priesterschaft? Ist er das heilige Volk? Ist er das Volk des Eigentums? Ihr sollt verkünden die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu einem wunderbaren Licht. Ihr habt doch erlebt, dass ihr wiedergeboren worden seid aus dem unvergänglichen Samen des Wortes Gottes. Das teure Blut Christi ist für euch geflossen. Boah, da gibt's alles kommt da auf diese neutestamentliche Gemeinde rein. Und je mehr das der Apostel Petrus sagt, entsteht geistlicherseits ein Sog. Versteht, haben Sie das schon mal erlebt? Ein Sog? Ein Sog, dem der das Hörende und Aufnehmende gar keinen Widerstand mehr leisten kann. Er ist gar nicht mehr in der Lage. Er wird mitgezogen. Und so entsteht Heiligung. Verstehen Sie? Heiligung. Dem Willen Gottes folgen wollen, entsteht doch nicht, wenn sie irgendwelchen Menschen die moralische Keule um die Ohren schlagen. Und das ganze Aufforderungsbefehlsgedöne können sie alle vergessen. Aber wenn Mensch begreift, was für ein Sog an Heilstatsachen da vor einem steht, dann wird er mitgenommen. Mitgenommen. Das hat alles mir Gott geschenkt. Das gibt's ja nicht. Das darf nicht alles sein. Und dann entsteht ein Sog. Nämlich den Sog, dass ich damit hineingenommen werde zur ganzen, umfassenden und konkreten Nachfolge. Und deswegen kann der Apostel Petrus in dem Zusammenhang von allem Möglichen sprechen. Er kann davon reden, dass die Kinder Gottes jetzt gehorsam sind. Er kann davon sprechen, dass sie in Heiligkeit und Reinheit leben werden. Er kann davon reden, dass sie ihre Seele gereinigt haben im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe. Er kann davon sprechen, wie das Menschen sind, die das Wort Gottes aufnehmen, wie Milch, die eben sich einbauen lassen in den Tempel Gottes und dort einen Dienst und Opfer darbringen. Ach, die ganzen wunderbaren Sachen, die Petrus eben so sagt. Dann werden diese Menschen mitgenommen. So ist Gott. Menschen geraten dann in Konflikt, wenn sie, Menschen in Christus, wenn sie das nicht für sich begreifen. Dann wird dieses Christsein immer so, ach, kennen Sie das? Dann wird das so klein-klein. Das ist so eklig. Das ist so ein Christsein auf unterster Flamme. Das ist so ein Christsein, wo man diskutieren muss. Ah. Darf ich das? Soll ich das? Muss ich das? Und dann merken Sie, das ist doch keine Nachfolge. Da ist kein Sog da. Da ist einer im Gegenwind und überlegt, wie viel er seines Lebens jetzt noch abtreten muss an diesen Gott, der alles will. Ja, der will alles. Und dann kämpft man dagegen. Soll ich 1,70 oder 1,80 spenden? Muss das sein, Herr? Soll ich wirklich diesen Menschen wieder vergeben? Jetzt gleich, willst du das wirklich? Herr, das kann doch nicht sein, schon wieder soll ich lieben. Ich will nicht mehr. Was, oh, morgen darf ich auch nicht. Das macht auch keinen Spaß. Und den anderen soll ich auch noch kümmern und prozentual auch noch rein sein. Nee. Und dann merken Sie, es ist ein klein Christsein. Da ist kein Sog hinter. Und dann merken Sie, sie passen dann nicht. Das sind die Schnäppchen, verstehen Sie? Das ist der Wintermantel. Das ist krebsrote Gesicht. Und Sie merken, ich passe nicht. Und dann darf ich das lernen, mich aus dieser Verteidigungsklein-Kleinecke rausholen zu lassen. Dass ich den Rückenwind meines Gottes verspüre. Dass ich mitgezogen werde, diesen Sog der kompletten Nachfolge. Die Segel blähen sich auf. Wind Gottes kommt herein und sie haben Freude dran, nicht nur prozentual Jesus nachzufolgen, sondern so komplett. Nichts wie her damit. Ich möchte gerne den Rückenwind der Hingabe spüren. So ist Gott. Gott nimmt sie komplett mit. Darauf darf ich mich einstellen. Sie müssen damit rechnen, dass immer wieder, vielleicht auch in diesen Tagen, Sie durch den innewohnenden Heiligen Geist erfahren werden, dass Sie in einer anderen Klimazone unterwegs sind. dass sie plötzlich merken, dass Gott durch seinen Geist ihnen sagt, du stehst da in Schläppchen am Gletscher. Du stehst mit Wintermantel am brasilianischen Flughafen. Dein krebsrotes Gesicht zeigt mir, du hast vergessen, dass es die Sonne gibt. So ist Gott. Und dann will ich sagen, ich will mich gern darauf einlassen. Ich will mich gern darauf einstellen, dass du so bist. Denn ich merke doch, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, ich will keinen anderen Gott. Es ist gut, dass er genau so ist. Total einseitig in seiner Treue. Gänzlich unabhängig in seiner Erwählung. Komplett mich vereinnahmend in seinem Nachfolgeruf. So ist Gott. Das ist mein Glück. Ich bete. Sie dürfen dazu aufstehen. Wir sind so froh, dass wir am Modell Israel sehen, dass all diese Bemühungen irgendwie in eine Art ausgewogene Bundesverpflichtung mit dir einzutreten, schon lange, lange, lange in die Tonne geworfen wurden. Nein, ich bin nicht drin im Vertrag. Nein, ich bringe mich nicht mit ein. Nein, ich habe da gar nichts dazu beizutragen. Das hast du ganz allein, hundertprozentig, völlig einseitig für mich und das gesamte Universum getan. Und wir danken dir für diesen einseitigen, von dir festgehaltenen, in großer Treue in alle Ewigkeit bestehenden Bund. Danke dafür. Und wir ehren dich damit, wenn wir uns an diesem einseitigen Bund erfreuen. Danke für Recht und für Gerechtigkeit, für Gnade und Barmherzigkeit und für Treue, die Grundlage dieses Bundes sind. Wir beten dich darüber an. Und dann danken wir dir auch ganz, ganz herzlich, dass du uns dieses Pfund des Erwählungsglücks ins Leben hineingelegt hast. Wir können dir überhaupt nichts dazu, überhaupt nichts. Wir können uns nur bei dir bedanken, uns daran freuen und dir Antwort geben mit dem Opfer unseres Lebens. Und so bitten wir dich, dass auch dieser uns vereinnahmende Nachfolgeruf immer wieder einen frischen Rückenwind der Hingabe uns ins Leben hineingibt. Hol uns raus aus all dieser engstirnigen Kleinkariertheit. Mach uns zu Menschen, die ihr Leben investieren in dich, den lebendigen Gott. In all den vielen, vielen Verästelungen unseres Lebens. Lass uns entdecken, wie du auch in diesen Tagen, die vor uns liegen, durch den Heiligen Geist das hineinsprichst. So bin ich in meiner Treue, in meiner Erwählung, in meinem Nachfolgeruf. Wir ehren dich und beten dich an. Amen.